Ja, steigen wir ein in die Predigt. Und stell dir mal vor, du suchst eine ganz bestimmte Person. Aber du weißt gar nicht, wo du suchen willst und wie du könntest suchen. Du weißt nichts über diese Person, du weißt nicht, wie sie heisst, du weißt nicht, wie sie aussieht, du weißt nicht einmal, wie alt das ist. Ist es noch ein Kind oder ist es eine erwachsene Person? Die Voraussetzungen, diese Person zu finden, sind nicht gerade einfach. Es ist klar, dass du da Hilfe brauchst. Und die Frage ist einfach, wer könnte mir da helfen? In der Bibel gibt es einen Mann, der genau in diesem Dilemma gestanden ist. Der Mann hat eine ganz bestimmte Person gesucht, hat aber keine Ahnung gehabt, wo suchen und wen er soll vorgehen. Ich lese den ersten Predigtabschnitt aus Lukas 2, 25 bis 33. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. In diesem Abschnitt geht es also um den Simeon. Und der Simeon ist ein alter Mann. Vermutlich könnte man sogar sagen, er sei ein Greis. Er hat mehr oder weniger mit seinem Leben abgeschlossen. Er ist ein gottesfürchtiger Mensch. Ob er selber kann schreiben oder lesen, das wissen wir nicht. Aber jedenfalls kennt er das Alte Testament ganz genau. Und er kennt auch das Gesetz. Er kennt das Gesetz und Gebot, wo Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und er hat sich immer Mühe gegeben, so zu leben, dass Gott seine Freude daran hat. Auch wenn der Simeon keine allzu grossen Erwartungen mehr hat als Leben, er spürt in sich eine ganz tiefe Sehnsucht. Und zwar eine Sehnsucht nach dem Erlöser von seinem Volk. Eine Sehnsucht nach dem Messias. Er weiß, dass irgendwann einmal Zeit reif ist, dass der Erlöser auf die Welt kommt, den Propheten schon seit Hunderten von Jahren angekündigt haben. Und er hat auch aufmerksam auf die Zeichen geachtet, die hätten darauf hindeuten können, dass es jetzt gerade so weit ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Simeon oft im Gebet mit Gott über den Erlöser von seinem Volk geredet hat. Der Simeon hat sich, wie das ganze Volk Israel, nach Erlösung gesehnt. Und zwar, weil die Römer als Besatzungsmacht das Volk immer wieder unterdrückt und schikaniert und ausbeutet hat. Sogar in die religiösen Traditionen des Volkes Israel haben sie sich immer wieder versucht einzumischen. Der Simeon hat Gott zu verstehen gegeben, wie viel das ihm bedeuten würde, wenn er in seinem Leben den Erlöser noch zu sehen überkäme. Wir wissen es nicht, aber ich vermute, dass Gott ihm diese Sehnsucht sogar selber ins Herz gelegt hat. Auf jeden Fall hat Gott am Simeon versprochen, er werde den Erlöser noch zu sehen bekommen, bevor er von dieser Welt weg muss. Wie Gott ihm das Versprechen gemacht hat, das wissen wir nicht, aber darüber steht, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Es ist also der Heilige Geist gewesen, der am Simeon die Gewissheit gegeben hat, dass er den Messias noch wird sehen bekommen, bevor er sterben muss. Umso mehr hat der Simeon auf alle Anzeichen geachtet, die hätten darauf hindeuten können, dass der Messias bald mal kommt. Wir wissen es nicht sicher, aber es ist denkbar, dass der Simeon schon bei einer früheren Szene, die in der Bibel beschrieben wird, dabei war. Nämlich da, wo der Zacharias im Tempel eine Erscheinung hatte. Der Simeon, der Zacharias ist dort an einem Engel begegnet und der hat ihm eröffnet, dass er und seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen. Und das war darum ein bisschen sensationell, weil Elisabeth ist schon ziemlich älter gewesen und eigentlich unfruchtbar. Und jetzt kommt der Zacharias Zusicherung über, dass sie werden das Kind haben. Und dass dem Kind sollen Johannes sagen. Und der Johannes werde ein grosser Gottesmann und er werde das Volk Israel auf den Messias vorbereiten. Das Ereignis, das Simeon vielleicht miterlebt hat, das hat ihm bestätigt, dass das Erscheinen vom Messias kurz bevorstehen müsse. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Simeon eigentlich morgen für morgen mit dem Gedanken aufgewacht ist, ob auch das jetzt gerade der Tag könnte sein, wo er den Messias zu sehen bekommt. Aber sicher hat der Simeon in dem Zusammenhang auch gewisse Fragen gehabt. Eben zum Beispiel, wie sieht denn der Messias überhaupt aus? An was erkenne ich ihn? Wie alt ist er echt? Ist er noch jung? Ist er erwachsen? Ist er schon ein älterer, reiferer Herr? Er hat nichts gewusst. Er hat auch nicht gewusst, an welchem Ort er überhaupt suchen soll. Und noch etwas hat ihm zu denken gegeben. Der kleine Johannes, der da versprochen worden ist, der ist in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen. Und er hat sich dann einfach gefragt, wie soll jetzt der Säugling, der Sohn von Zacharias und Elisabeth, das Volk Gottes auf den Messias vorbereiten? Und wenn der Säugling zuerst muss anwachsen, dann hat sich der Simeon können ausrechnen, dass er selber dann schon längstens nicht mehr auf der Welt ist. Und trotzdem, der Simeon hat einfach darauf vertraut, dass Gott seinen ganz grossen Wunsch wird erfüllen und dass er den Erlöser sicher noch von seinem Tod zu sehen überkommt. Und dann, an einem ganz normalen Tag, ist es passiert. Im Vers 27 steht, vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Ganz einfach. Der Simeon hat später wahrscheinlich nicht mehr können sagen, was ihn dazu getrieben hat, in den Tempel zu gehen. Irgendetwas hat ihn einfach auf den Tempelberg gelockt. Und jetzt befinden wir uns genau in dieser Szenerie inne, wo auch die Kids and Teeny Days werden stattfinden, die jetzt morgen dann definitiv anfangen. Wir befinden uns im Vorhof vom Tempel Jerusalem. Dort trifft sich das ganze Volk. Dort pulsiert auch das Leben der Stadt. Vor dem Eingang zum Tor, dort stauen sich die Menschen. Viele von ihnen haben Opfertiere dabei, die sie mitnehmen. Und sie drängen sich an den Menschen vorbei, die den Tempel bereits wieder verlassen. Im Vorhof sind unzählige Marktstände aufgestellt, wo der Tempelbesucher erfrischende Getränke und Esswaren zum Verkauf angeboten werden. Und da gibt es auch Geldwechsler, die helfen, die ausländischen Gelder in die richtige Währung umzutauschen. Ich kann mir auch ohne weiteres vorstellen, dass es da in dem Vorhof auch Gaukler, sogar Taschendiebe gegeben hat. Dazu ein Haufen Bettler, die gehofft haben, dass sie von den Tempelbesuchern vielleicht ein bisschen Geld oder ein bisschen etwas zum Essen bekommen. Zum Tempelbezirk gehört aber auch Tempelwach. Das sind Soldaten, die die Aufgabe haben, unter den Menschenmassen für Ordnung zu sorgen. Und jetzt, mitten in dem geschäftigen Treiben, steht der alte Simeon. Es ist möglich, dass er an dem Morgen darüber nachgedacht hat, ob das jetzt auch könnte der Tag sein, wo er seinem Erlöser begegnet. Und gleichzeitig hat er gerade erkennen, dass es ja unmöglich ist, in dieser Masse von Leuten den Messias zu finden. Und plötzlich fällt sein Blick auf ein junges Ehepärchen mit einem kleinen Säugling. Die Mutter hebt das Baby auf den Arm und der Vater trägt in einem Vogelkäfig zwei Turteltauben mit sich. Sie drängen sich durch die Masse so also Richtung Tempel führen. Irgendetwas wird jetzt im Simeon aktiv. Er selber realisiert kaum, was mit ihm passiert. Etwas zieht dann einfach zu dieser Frau an, mit dem Säugling auf dem Arm. Seine Augen fangen an zu leuchten, sein ganzer Gesichtsausdruck wird verklärt. Ganz vorsichtig, aber bestimmt, nimmt er dieser jungen Frau das Baby zu den Armen aus. Er drückt es nicht an sich an. Er gibt ihm auch keinen Kuss. Er hat viel zu viel Ehrfurcht vor dem Kind. Fasziniert und ehrfürchtig schaut er dem kleinen Kind in die Augen. Und dann fängt er an, Gott zu loben. Laut ruft er aus: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. In dem Moment ist der Simeon am Ziel von seinem Leben angekommen. Gott hat ihm, wie versprochen, seinen ganz grossen Wunsch erfüllt. Er hat den Erlöser mit eigenen Augen zu sehen bekommen. Was heisst er mit eigenen Augen zu sehen bekommen? Er hat ihn sogar auf die Arme nehmen. Es heisst im Text nur über den Simeon, dass er vom Heiligen Geist erfüllt sei. Und es war niemand anders als der Heilige Geist, der es möglich gemacht hat, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Der Heilige Geist war es, der am Simeon den Kick gegeben hat, ihn dazu gedrängt hat, an dem Tag in den Tempel zu gehen. Er war es, der am Simeon in dieser grossen Masse gezeigt hat, dass da Josef und Maria mit dem Jesuskind unterwegs waren. Der Heilige Geist hat dem alten Mann auch die Augen aufgetan, dass das Kind auf den Arm von dieser jungen Frau wirklich der Messias ist. Und sie war auch der Messias, der Erlöser vom Volk Israel, der ihm gesagt hat, dass es nicht nur um die Erlösung von seinem Volk geht, sondern dass das kleine Kind der Retter der ganzen Menschheit ist. Und es war auch der Heilige Geist, der Simeon den Ausrufen lassen hat: Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Das, was am Simeon da passiert ist, das könnte man vielleicht als ein vorzeitiges und ganz persönliches Pfingstwunder bezeichnen. Er hat sozusagen das, was rund 30 Jahre später am ersten Pfingstfest passiert ist, im Kleinen und ganz für sich persönlich erlebt. Und seit der Pfingsten sind jetzt wieder 2000 Jahre vergangen bis in die heutige Zeit. Bevor wir anschauen, was in der Pfingsten genau passiert ist, werden wir uns fragen, ob das, was der Simeon da erlebt hat, ob das auch wir könnten erleben. Der Simeon hat eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem Erlöser gespürt. Und es war Gott, der ihm diese Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Wenn sich jemand für Gott und für den christlichen Glauben interessiert, dann hat Gott bereits angefangen, auf den Menschen einzuwirken. Wenn es so weit kommt, dass ein Mensch erkennt, dass er von Gott schuldig ist und dass er Erlösung braucht, dann hat Gott ihn bereits ganz persönlich berührt. Und wenn der Mensch dann einer zu Jesus, einer Jesus als den Messias erkennt und seine Sünden zugibt und Jesus als seinen Erlöser annimmt, dann hat der Heilige Geist die Person im Innersten bereits berührt. Weil kein Mensch bekehrt sich zu Jesus Christus ohne das Eingreifen durch den Heiligen Geist. Das ist es, was mich am Simeon so fasziniert. Er hat sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet gehabt. Über ihn heisst es eben im Vers 25: Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und im Vers 27 am Anfang heisst dann dazu allen noch: Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Der Simeon hat offensichtlich sich seinen ganzen Alltag auf Gott ausgerichtet gehabt. Er hat in einer ganz engen Beziehung mit Gott gelebt. So eng, dass es über ihn eben heisst, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Das hat zur Folge gehabt, dass der Heilige Geist der Simeon genau am Tag X, genau exakt zur richtigen Zeit in den Tempel geführt hat. Und darum ist der Simeon seinem Erlöser persönlich begegnet. Und damit ist der Simeon am Höhepunkt von seinem Leben gewesen. Anschliessend hat er in aller Ruhe, im Frieden können aus dieser Welt weg und können sterben. Jetzt, was können wir tun, dass es von uns auch einmal heisst, der Heilige Geist ruhte auf ihm? Können wir damit überhaupt rechnen? Steht uns das überhaupt zu? Ich bin überzeugt, dass es der Wille von Gott ist, dass er über jeden von uns kann sagen, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch, der sich zu Jesus Christus bekehrt, im Moment der Bekehrung einmal generell den Heiligen Geist überkommt. Kurz vor seiner Verhaftung und bevor er ans Kreuz geschlagen worden ist, hat Jesus seinen Jüngern mitteilt, dass er bald im Himmel zu seinem Vater werde zurückkehren. Und im Johannes 14, 16 und 17 sagt Jesus dann weiter, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Helfer oder der Geist von der Wahrheit ist niemand anders als der Heilige Geist. Und was Jesus da seinen Jüngern versprochen hat, das gilt auch uns, wenn wir Jesus als unseren Erlöser und Herr ins Leben aufgenommen haben. Wenn wir bekehrt sind, dann sind wir durch den Heiligen Geist direkt mit Gott und Jesus verbunden. Und jetzt kommt es aber auf uns darauf an, ob wir den Heiligen Geist auch in uns hineinleben und wirken lassen. Wir sind von Gott nicht einfach angerührt worden, dass wir unsere Sünden eingesehen und bekennen und dass wir durch Jesus gerettet werden. Gott will, dass wir im Glauben, wenn wir mal mit ihm angefangen haben, auch weiter wachsen, solange wir leben. Wir sollen durch unser Leben auf die Herrlichkeit von Gott können aufmerksam machen, dass andere Menschen Jesus auch kennenlernen und durch ihn gerettet werden. Wenn wir ein Kind von Gott sind, dann ist Jesus nicht nur unser Erlöser, dann ist er auch unser Herr. Das heisst, dass wir Jesus die Vollmacht über unser Leben gegeben haben. Jesus ist zwar bei seinem Vater im Himmel, aber durch den Heiligen Geist wird er in unser Leben eingreifen. Voraussetzung ist allerdings, dass wir das zulassen, dass wir einverstanden sind damit und dass wir ihm Gelegenheit geben, dass sie unser Leben einwirken kann. Ein Modellflüger, der steuert sein Flugzeug mit einer Fernsteuerung. Aber ganz wichtig ist, dass bevor das Flugzeug in die Luft geht, dass die Antenne am Flugzeug eingeschaltet wird. Wenn die Antenne nicht läuft, nicht empfangsbereit ist, dann kann der Modellflüger das Flugzeug gar nicht steuern. Und dann ist von einer unsanften Landung bis zu einem Crash alles möglich. Es liegt in unserer eigenen Verantwortung, dass unsere Antenne in der Beziehung zu Jesus intakt ist und funktioniert. Es liegt an uns, dass wir Jesus Gelegenheit geben, dass er durch den Heiligen Geist in unser Leben darf eingreifen. Und wenn wir ihm die Gelegenheit nicht geben, dann ist auch bei uns in unserem Leben von einer unsanften Landung bis zu einem Crash alles möglich. Eine Fernsteuerung aus dem Himmel ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Dass deine Antenne richtig funktioniert, gehört dazu, dass du regelmäßig in der Bibel liest. Wenn du täglich nur eine Viertelstunde in der Bibel liest, dann wirst du Gott immer besser kennenlernen durch das Bibellesen. Reservier auch genügend Zeit, dass du im Gebet kannst mit Jesus eine Beziehung pflegen, dass du mit ihm austauschen, mit ihm reden. Und richte dein Leben auch so ein, dass du regelmäßig mit anderen Glaubensgeschwistern die Zeit verbringen kannst. Ich behaupte, dass jemand, der nur am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommt und dann geistliche Nahrung aufnimmt und die Woche durch keinen Kontakt zu Jesus sucht, dass so eine Person im Glauben nicht wachsen kann. Vielleicht müssen wir unsere Lebensgewohnheiten auch mal ein bisschen überdenken und auf gewisse TV-Serien verzichten. Wenn du jede freie Minute im Internet oder im Facebook verbringst, behindert dich das ganz direkt in der Beziehung mit Jesus. Mir tut es auch weh, wenn ich junge Menschen beobachte, auch Gläubige, die die ganze Zeit über ihre Kopfhörer Musik hören und sich von der ganzen Welt und auch von Gott abkapseln. Wenn in unserem Leben jede Sekunde mit Action gefüllt ist, wie sollen wir dann das Flüstern vom Heiligen Geist hören? Nimm dir mal Zeit und schreib dir auf, mit was du dich jeden Tag wie lange beschäftigen und wie viel Zeit dass du für Gott einplanst jeden Tag. Und dann siehst du schnell einmal, was oder wer in deinem Leben Priorität hat. Wir sollten Zeitinseln, Ruhepausen in unser Leben einbauen, wo wir für Beziehungspflege mit Jesus reserviert haben. Dass uns der Heilige Geist führen kann, müssen wir ihm also Gelegenheit geben dazu. Gott hat von seiner Seite alles tun, dass jeder bekehrte Mensch jederzeit mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist mit ihm kann verbunden sein. Und das seit 2000 Jahren, seit der ersten Pfingsten in Jerusalem, ist das der Fall. Und jetzt schauen wir uns an, was da genau passiert ist und was die Auswirkungen von dem ersten Pfingstfest sind, bis in die heutige Zeit. Auch das ist ein Szenario, wo Teenies und Kinder damit in Berührung kommen, wo an den Kids und Teenie Days teilnehmen die nächste Woche. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 8. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos, riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Das, was da der Pfingsten passiert ist, das hat für Aufsehen und eine riesige Verwirrung gesorgt. Ist ja klar. Übrigens, das Pfingstfest, das die Juden da gefeiert haben, das haben sie schon immer gefeiert. Schon seit Generationen haben sie das gefeiert. Das war so eine Art Frühlingsfest. Das war ein frühes Erntedankfest, wo sie 50 Tage nach dem Passa gefeiert haben. Und dazu sind einmal haufenweise Leute aus der ganzen hier bekannte Welt auf Jerusalem kommen. Und jetzt mit dem Pfingstfest fängt es plötzlich an, auf eine Art und Weise lärmen, wie man das in dieser Stadt noch nie gehört hat. Es ist ein Lärm, wie wenn ein gewaltiger Sturm losbrechen würde. Die Menschen die strömen von allen Seiten zusammen auf den Lärm zu, weil sie wissen, was da los ist. Und was sie antreffen, das sind Männer und Frauen, die Jünger von Jesus, die rufend im Freien stehen. Auf ihren Köpfen sieht man so etwas wie Feuerflammen. Und die Jünger die loben Gott in allen möglichen Sprachen. Sie danken Gott, sie beten Gott an und sie erzählen lauthals, was Gott Grosses tun hat. Es macht den Anschein, wie sie selber gar nicht mitbekommen würden, was um sie herum geschieht. Die Leute, die zuschauen, die werden nicht schlau aus dem, was da abläuft. Die einen sind der Meinung, dass die Jünger halt zu viel getrunken haben, dass sie am Morgen schon besoffen sind. Andere sind total erstaunt, dass die Galiläer in so vielen verschiedenen Sprachen reden. Sogar die Leute, die von einem ganz entfernten Land auf Jerusalem gekommen sind, die hören die Jünger in ihrer Sprache reden. Sie können sich das Phänomen überhaupt nicht erklären. Im Vers 12 von dem Abschnitt steht: Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hat eine Erklärung dafür. Wenn man in dem Abschnitt weiterliest, dann sieht man, dass es nicht weniger dramatisch zu und her gegangen ist. In der nächsten Szene steht Paulus vor der Menschenmenge und fängt an zu predigen. Er, ein einfacher Fischer, klärt die Menschenmasse darüber auf, was in der letzten Woche in Jerusalem passiert ist. Er erklärt ihnen, dass Jesus von Nazareth, wo die Israeliten vor 7 Wochen den Römer zur Hinrichtung ausgeliefert haben, dass es niemand anders als der Messias gewesen sei. Dass Jesus aber nach 3 Tagen wieder auferstanden sei und dann ihm und den anderen Jüngern während Wochen immer wieder begegnet sei. Vor 10 Tagen sei dann Jesus zu seinem Vater zurück in den Himmel aufgefahren. Und unmittelbar, bevor er in den Himmel aufgefahren sei, hat er ihnen noch gesagt, dass er jetzt am Heiligen Geist Platz mache, dass der Heilige Geist an seiner Stelle auf die Erde kommt. Und der Petrus macht in seiner Rede allen klar, dass die Zeichen, die sie jetzt bei ihm und bei den anderen Jüngern gesehen haben, nichts anderes bedeuten haben, als dass der Heilige Geist auf der Erde jetzt eingetroffen sei. Der Petrus hat da mit einer übernatürlichen Vollmacht predigt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Wirkung ist nicht ausgeblieben. Viele von diesen Zuhörern sind zutiefst bestürzt und haben ihre eigene Schuld erkannt. Sie haben realisiert, dass der Jesus von Nazareth, der am Kreuz gestorben ist, tatsächlich der Messias sein musste. Und dass sie mitschuldig sind, dass der Sohn von Gott am Kreuz so sterben musste. Viele sind so betroffen von ihren Schuldgefühlen, dass sie ganz bestürzt Petrus gefragt haben, was sie denn jetzt machen können in ihrer Lage. Und der Petrus hat sie aufgefordert, sie sollen Jesus als ihren Erlöser annehmen und sich taufen zu lassen. Viele, oder im Vers 41 steht über die Reaktion von diesen Zuhörern, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3'000 Personen. Ich will das einmal erleben. Dass an dem Tag 3'000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, das kann man nicht damit erklären, dass der Petrus halt so ein überragender Redner war. Ganz sicher nicht. Es war das Wirken vom Heiligen Geist, wo Menschen zur Umkehr bewegt hat. Und der Heilige Geist, der wirkt seit dem ersten Pfingstfest nicht nur ab und zu an ein paar ausgesuchten Personen für eine kurze Zeit, wie im Alten Testament, sondern seit dem Tag lebt der Heilige Geist auf dieser Erde und wirkt unter uns Menschen. Und darum können auch wir heute genau gleich Grosses vom Heiligen Geist erwarten wie vor 2000 Jahren. Das, was der Heilige Geist vor 2000 Jahren fertiggebracht hat, zudem ist er heute immer noch genau gleich fähig. Er ist es, der dich unterstützen will, dass du im Glauben weiterwachst. Er ist es, der dir zu einem erfüllten Leben verhelfen kann. Und er unterstützt dich auch, dass du ein Leben kannst führen kannst, dass andere Menschen auf Jesus aufmerksam werden und sich ihm anschliessen. Und es ist der Heilige Geist, der auch unter den Teenager und den Kindern während der Kids und Teenie Days in der nächsten Woche Grosses vollbringen kann. Das Wochenprogramm der Kids und Teenie Days mit Theater, Workshop, Zeit in der Kleingruppe und so weiter, das führt niemand zu Jesus. Auch das gute Essen am Frauenabend, respektive am Männerabend, wird niemand dazu führen, dass er sich zu Jesus bekehrt. Aber wenn der Heilige Geist gleichzeitig noch am Wirken ist, dann ist alles möglich. Wenn der Heilige Geist Herzen berührt, dann kann diese Woche zu einem ganz unvergesslichen Anlass werden mit Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, dass wir im Gebet hinter dieser Woche stehen. Dass wir in der nächsten Woche Kids und Teenie Days im Gebet begleiten. Beten wir doch für die Verantwortlichen, für die Leiter, für die 160 Kinder, die da dabei sind, dass sie eine Woche erleben können, die sie nicht mehr so schnell vergessen. Die Auswirkungen hat für ihr ganzes Leben. Beten wir also voller Erwartungen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in dieser Woche Grosses bewirkt. Wir selber, wir können nichts erzwingen, aber wenn Gott eingreift, dann ist alles möglich. Amen.